So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Amazon Marketing Podcast. Heute zu einer Sonderausgabe und zwar ganz im Sinne des Seller Barcamps. Deshalb haben wir heute auch den Jonas dabei, so wie immer, und den Adi dabei, der ja normalerweise bei unseren Podcasts mit Gästen dabei ist, der jetzt aber heute dabei ist, speziell, weil er gemeinsam mit den Kollegen von Fulfin das ganze Event organisiert hat. Und da wollen wir heute mal ein bisschen ein Recap ziehen. Was waren denn die Top-Themen? Das hatten wir Ende letzten Jahres, wo ihr in Frankfurt wart, Adi. Wann war das? Im Oktober, September?
Genau, was? Mit dem Max gemeinsam.
Ja. Genau, und da wollen wir heute wieder ähnlich ein Recap ziehen. Was waren denn eigentlich die Main-Themen, die angesprochen worden sind? Das waren obviously so Themen wie in AI und Co., was einfach gerade ein super Trendthema ist, aber es waren auch, oder ein Prime by Seller, was gerade ein mega Trendthema ja. Leider zu wenig ist eigentlich, aber sein sollte. Aber auch so Standardthemen, ein Sellerboard in den USA etc. etc. sind wieder mit reingekommen. Und wir haben auch ein, zwei wirklich spannende Zahlen Bezug nehmend auf Conversion Rate Optimierung, Traffic Optimierung etc. etc. mit sogenannten Batches. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Beziehungsweise vorher noch ganz kurz drei Sätze von euch beiden. Ich revidiere. Wie war das Seller Barcamp für euch? Was ist eure Meinung?
Du darfst.
Gerne. Ich würde mal sagen, war sehr gut besucht. Ging am Morgen zum 9 los mit auch echt spannenden Themen. War sehr warm bei 35 Grad hier im eFly Office. Aber an sich, auch was wir an Feedback bekommen haben, ein sehr gelungenes Event mit einigen Kunden, die auch extra angereist sind. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Und wir haben schon ausgemacht mit Fulfill nächstes Jahr dann wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort in Stuttgart.
Das Wichtigste ist natürlich, dass der Organisator zufrieden ist. Ich nehme an, der zweite Organisator, Fulfill, war auch zufrieden.
Richtig,
genau. Sehr schön.
Das
zweite Event wurde tatsächlich auch schon gefixt. Ich glaube noch nicht mit Datum, wenn ich richtig liege.
Korrekt.
Aber tatsächlich auch wieder bei uns in Stuttgart. Dann tatsächlich im neuen Büro, das können wir hier eigentlich direkt mal verkünden. Aha. Und wir können parallel auch verkünden, gerade die, wo in E-Mail-Kontakt mit uns so rum sind. Die sehen jetzt sicherlich auch regelmäßig in unserer Signatur. Nicht nur das Seller Barcamp ist sofort wieder gefixt worden für nächstes Jahr, sondern auch die nächste E-Commerce Night wurde schon gefixt für den 10.11. Auch das findet dann tatsächlich dann direkt im neuen Büro statt, auch wieder organisiert, primär Tour zumindest vom Adi. Und Jonas, was ist dein Takeaway vom Seller Barcamp? Ja, auch nicht dein erstes gewesen.
Ja, also das war genau das, was mich an diesem Seller Barcamp besonders gewundert hat. Und zwar waren tatsächlich sehr viele neue Gesichter da. Seller Barcamp ist ja dafür berühmt, dass sehr viel Input kommt. Meistens zum ganz großen Teil, aber auch bekannte Gesichter, wo eigentlich gefühlt auf jedem Seller Barcamp dabei sind, die nicht fehlen dürfen. Und dieses Mal war, glaube ich, bestimmt 30% Leute, die es zum ersten Mal in Seller Barcamp besucht haben. Und ich glaube, das hat auch nochmal echt gut getan. Fand ich sehr cool.
Ja, ich finde auch einige wirklich sehr spannende Firmen, sehr spannende Cases. Also ich habe selber mit ein paar gesprochen mit einer wirklich coolen Unternehmenshistorie etc. auch von dem her, ja, waren wirklich sehr coole Teilnehmer. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Mit was wollen wir loslegen? Direkt ein Trendthema oder ein Basic-Thema? Machen wir direkt ein Trendthema, Jonas.
Was Trendthema?
Unbedingt.
Ja, gut, dann würde ich direkt mal reinstarten mit dem AI-Thema Midjourney. War für mich mit eins der coolsten Vorträge tatsächlich oder sehr spannenden Vorträge. Warum? Ich hatte es mir vor bestimmt 3-4 Monaten erst schon mal angeguckt, wo es dann auch wirklich nochmal in den Markt kam, wo auch das Ganze mit ChatGPT angefangen hat und so weiter. Da ging es ja dann richtig los, eine Welle von AI-Tools. Und da war Midjourney eigentlich ganz vorne mit dabei. Hatte ich mir mal in der Schnelle angeguckt zwischen den ganzen 200 anderen Tools und hat bei mir irgendwo nicht ganz funktioniert. Wo ich gesagt habe, vielleicht erstmal ganz kurz, was ist mit Midjourney überhaupt? Das ist eine KI zum Generieren von Bildern. Und da braucht man einfach gewisse Mindestsettings oder Settings, die man einstellt, um wirklich professionelle Bilder zu erhalten. Und diese Settings wurden quasi nochmal vorgestellt, wo mir ein Lichtlein aufgegangen ist, warum das bei mir eben nicht so aussah wie bei der vortragenden Person quasi. Wie war das nochmal?
Gute Frage.
Scheiße. Da können wir es rausklappen.
Das lassen wir drin, das ist gar kein Problem. Wir können die Person ja ein bisschen direkt melden.
Nee, fand ich wirklich sehr spannend. Also da wurden quasi grundlegend, gerade für die Leute, die es vielleicht nochmal kennen, erklärt, was gewisse Parameter sind. Gibt es beispielsweise einen sogenannten Chaos-Parameter, der erklärt dann nochmal, wie unterschiedlich die Bilder sein sollen, die ausgegeben werden. Das heißt, man kann wirklich sagen, hey, erstelle mir Bilder von einer Trinkflasche und dann gibt man quasi den Chaos-Parameter 5 ein und dann kommen wirklich vier krass unterschiedliche
Ja.
Produktbilder. Oder man gibt eben den Chaos-Parameter 1 ein, wo sie alle Bilder sich in einer gewissen Art sehr ähneln. Und so gibt es einfach verschiedene, ja, Parameter, die man einstellen konnten, die da nochmal genauer erklärt wurden. Und ich glaube, das ist für viele gerade, wo vielleicht ein großes Inhouse-Team, wo vielleicht gerade auch viel mit Lifestyle-Bildern arbeitet und so weiter, eine Riesenerleichterung.
Da wurden ja, glaube ich, sogar ganz konkrete Prompts direkt vorgestellt, oder?
Genau, ja. Also lohnt sich definitiv mal anzugucken. Das Ganze läuft über Discord. Und wie gesagt, man muss eigentlich nur Midjourney-Parameter mal eingeben oder Einstellungen und findet dann schon so eine Art Cheat-Sheet, wo man alle Parameter sieht, was überhaupt bedeutet, was man überhaupt einstellen kann, um halt ans optimale Bild zu gelangen. Und gerade auch, was Freistellen von Bilder angeht und Co., wurde da quasi vorgestellt, wo man mit der neuen Photoshop-KI gearbeitet hat. Und das sind einfach alles Themen, wo man sagt, hey, wir haben einmal ChatGPT, wo Richtung Writing, also wo einfach Texte, Produkttexte, mittlerweile Bücher, Songtexte und Co. geschrieben werden können. Was aber jetzt alles Richtung Bildgenerierung angeht, fand ich halt echt spannend. Und
Ja,
das wird die Zukunft sein.
es waren ja im Prinzip drei AI-Themenbereiche, nenne ich es mal. Einmal das ganze Thema Bild, eben genannt mit Midjourney. Das ganze Thema Text, wo tatsächlich auch der Ruben von uns einen Vortrag zu gemacht hat. Da kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz mit abholen, Jonas. Und dann war es ja aber auch nochmal das Thema Reviews. Reviews war ja schon auch nochmal, und das wurde von mir zumindest, so zumindest meine Interpretation, ist eigentlich auch das, was in der Breite zumindest am meisten genutzt wird, weil es, glaube ich, nicht nur A einfach ist, sondern auch B der Output wirklich sehr gut ist und es eine extreme Effizienzsteigerung ist. Beim Bild etc. etc. gibt es ja dann doch noch Themen, dass das einfach de facto A von der Qualität am Ende des Tages ja nicht unbedingt immer die Optimalversion ist und B dann doch auch nicht ganz so easy ist im Vergleich zu einem Reviews-Thema. Wie siehst du das?
Also Effizienz steigern sind logischerweise so Bildthemen und so weiter, wo man aber natürlich gucken muss, dass es einfach nicht so ausgereift wie jetzt zum
Genau,
Beispiel
klar gemeint.
ein Textthema oder ein Videothema oder ähnliches. Das heißt, wenn man jetzt quasi über Midjourney Bilder erstellt, dann ist der Job da nicht getan, sondern nimmt man eben das Bild und gibt das weiter an die Content-Abteilung, die eben dann ein Logo drauf macht, die Farbe ändert und. Und das kann eben die aktuellen AI oder der aktuelle Status von AI-KI kann das Ganze eben noch nicht so umsetzen,
So machen sie es
zumindest.
ja gerade auch intern
Genau.
eine zusätzliche Unterstützung, genauso wie es bei uns mit Bitmanagement und Ähnlichem
Ja.
ja gemacht wird.
Genau. Und da ist natürlich Tools, beziehungsweise irgendwas, was Richtung ChatGPT-Writing und so weiter angeht, ist da halt deutlich spannender. Wir testen da gerade verschiedene Tools. Eins beispielsweise Schulex genannt, ist ein Tool, was quasi mit Hilfe von ChatGPT arbeitet und kann quasi als Extension angewendet werden. Bedeutet, man kann das Ganze, die Extension aktivieren und kann dann sich die Reviews zusammenfassen lassen von verschiedenen Listings. Also super geil, das bedeutet, man kann aufs Konkurrenzlisting beispielsweise gehen und kann dann sagen, hey, wofür wird das Produkt wirklich gelobt? Wofür wird das Produkt kritisiert, was sind da so Haupt-Buzzwords, die da fallen und kann die dann A in sein Content einarbeiten, genauso gleich in seine Bullet Points einarbeiten, als auch daran arbeiten, dass es eben bei den eigenen Produkten vielleicht in der Produktion anders läuft. Und das ist eben das Entscheidende, dass wenn da wirklich oftmals kommt, XYZ, sagen wir mal, eine Trinkflasche ist eben nicht dicht
Jetzt
oder
sag nicht, was
ausnahmssicher.
nicht, oh Gott.
Ausnahmssicher, das ist mir jetzt leider so eingefallen. Dann kann man da halt wirklich sagen, okay, ich optimiere nochmal meine Bilder genau
Ja,
dahingehend
das war ja auch nochmal ein
und finde dann.
separates Thema. Das wurde mehrfach separat. Ich habe es einmal konkret selber sogar mitbekommen, dass es quasi nur einmal ein gesondertes Thema war in einem Vortrag oder in einer Diskussion. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, USPs einarbeiten. Und dafür ist die Basis natürlich, den richtigen USP zu finden. Und das
Definitiv.
Das ist der Weg, wie es funktioniert und wie es geht. Ich würde fast das Thema AI abschließen, bevor wir unsere Podcasts zu lang ziehen. Das ist ja unser großes neues Vorhaben seit ein paar Wochen, dass unsere Podcasts kurz und knackig machen. Deswegen würde ich jetzt auf das Thema Text mit ChatGPT gar nicht so weit eingehen. Warum? Weil das Ganze wurde aufgenommen und sollte auf unserem Podcast, können wir eigentlich auch machen. Eigentlich auf unserem YouTube-Kanal, würde ich gerade sagen, auf unserem YouTube-Kanal online gehen. Das Ganze werden wir anleiern, oder Adi? Mhm. Dass wir das über den Podcast auch ausstrahlen, den Vortrag von Ruben. Dann haben wir da nämlich das Ganze in voller Länge und damit würde ich weitermachen mit dem zweiten Trendthema, oder? Habt ihr noch einen wegen Erdogan für das Thema AI, abgesehen von dem Thema des Vortrags von Ruben? Jonas hat natürlich
was. Eine Ergänzung habe ich noch. Auch hier gibt es Extensions für ChatGPT, wo ihr euch schon fertige Prompts runterladen könnt. Also
sprichst du gerade?
Nee, von ChatGPT quasi.
Ah, okay.
Bedeutet, wenn ihr quasi Produkttexte oder damit macht, könnt ihr einfach in die Extension reingehen und kriegt schon einen perfekt vorgefertigten Prompt, den ihr dann quasi in Anführungszeichen nur noch mit euren Infos ersetzen müsst. Spart viel Zeit, macht das Ganze genauer und das vielleicht nochmal als Ergänzung habe ich mitgekriegt, dass das ganz wenige haben.
Cool. Zweites für mich Trendthema, ich hoffe, da geht jetzt ein oder andere hier von euch beiden d'accord mit, und zwar das Thema Prime by Seller. Wir hatten dazu in unserer Weekly News zwei, dreimal auch was gehabt. Deswegen, ich hoffe, der, wo hier zuhört, der kennt schon, weil wir es zweimal schon ganz konkret hatten, dazu auch schon Reels auf Instagram, TikTok und so weiter und so fort hatten. Aber die wenigsten haben es auf dem Schirm gehabt, bezugnehmend auf den Prime by Seller. Was hat sich hier geändert oder was ist hier neu? Warum ist es überraschend, dass so wenige auf dem Schirm haben? Wer kann kurz unseren Zuhörer abholen?
Ich mach's. Prime by Seller haben sich ja nochmal die Richtlinien verändert. Bedeutet, da gab es ja, glaube ich, nochmal, ja, ging, glaube ich, einher mit verschiedenen Klagen gegen Amazon. Eins davon war quasi diese FBA-Thematik, dass der FBA-Status einfach nochmal, oder der Prime-Status so rum, nochmal deutlich bevorzugt wird auf dem Amazon-Marktplatz und ob das eben dann das Ganze mit rechten Dingen und wirklich mit Fairness zugeht. Man konnte PBS ja nur über bestimmte Logistikpartner
DPD
versenden und das wurde eigentlich, oder das ist eigentlich die große Änderung, dass es jetzt möglich ist, mit allen Logistikpartnern zu versenden. Was man dafür braucht, ist eigentlich eine Sendungsverfolgungsnummer und muss quasi nochmal so zwei, drei Rahmenbedingungen erfüllen. Das Ganze findet ihr aber genauer einfach auf der Amazon-Page. Hat sich in den letzten, glaube ich, 8 Wochen geändert, ja.
Datum kann ich tatsächlich nicht mehr ganz genau sagen, aber ja, vollkommen richtig. Kann mich nur ein unzähliges Beratungsgespräch zurückerinnern, als Prime by Seller announced worden ist vor x Jahren, wo viele gesagt haben, geil, toll, schön, aber DPD funktioniert von der Preisstruktur her oder irgendwas auch nicht. Wenn es das nur über ein DPD, perfekt. DHL oder keine Ahnung was geben würde, dann würde es sofort machen. Jetzt gibt es das Ganze. Jetzt meldet sich dazu keine Sau auf gut Deutsch. Deswegen wenn ein FBA aus irgendeinem Grund keinen Sinn macht, dann das Ganze durchkalkulieren mit einem, in dem Fall Prime by Seller für ein DHL oder was auch immer in eurem Case funktioniert, was euer Standardlogistiker ist oder Paketversender ist etc. Das habe ich vorher gemeint, als ich im Intro gesagt habe, Trendthemen und manche sind auch Trendthemen, die eigentlich viel mehr Trend sein sollten. Für mich ist das ein Thema, was viel mehr Trend sein sollte, weil das den meisten Verkäufer, ausgeschlossen jeder, der ausschließlich rein FBA benutzt, viel, viel mehr bringt, als jetzt ein AI-Thema, Texte, ChatGPT zu schreiben, oh, sie macht das Ganze aus, okay, habe x tausend Produkte und wenn's fort, alright, let's talk about it, aber im Grunde ist es, glaube ich, ja,
wollte ich auch gerade sagen.
Der ASAP-Revenue macht.
Absolut. Riesenhebel. Und wirklich die Anforderungen. Also ich hatte mit 2 von 3 meiner eigenen Kunden, wo quasi genau dahingehend Probleme hatten in der Vergangenheit, die haben das Ganze direkt umgesetzt. Und ich glaube, soweit ich es richtig mitgeregt habe, sind die Anforderungen wirklich marginal. Also es sind ja auch nochmal vom Anforderungsprofil. Es ist nicht nur der Logistikpartner, den man sich jetzt wählen kann, sondern auch das Anforderungsprofil an PBS ist deutlich gesunken und dementsprechend viel, viel angenehmer, das Ganze jetzt auch zu testen und zu bekommen.
Cool. Mal weiter. Gehen wir vielleicht von Trendthemen weg. Lass uns mal ganz kurz das Thema von Getida. Ja, doch, wir können Name-Dropping machen. Getida, einer der Partner von Seller, vom Seller Barcamp, der auch ausgestellt hat, reingehen. Und zwar haben die ein cooles Fact-Dropping gemacht, was ich sehr begrüßt habe, wie auch immer. Und zwar haben sie einen direkten Vergleich gemacht mit zwei KPIs, einmal KPI Traffic und einmal KPI Conversion Rate, wo ich sehr überrascht war über das Ergebnis und was auch nochmal ganz konkret zeigt, wie viel das Ganze denn eigentlich bringt. Das Ganze wurde an 37 Produkten getestet, soweit ich weiß, nur auf Amazon.com. 37.000, vollkommen richtig. Mein Fehler, 37.000 Produkten getestet. Also, ich würde sagen, das ist de facto statistisch relevant.
Ja.
Statistisch relevant. Was wurde denn getestet? Es wurde getestet, der Unterschied zwischen Amazons Choice Badge und dem Amazon Bestseller Badge. Bezug nimmt auf eben genannten zwei KPIs, Traffic und Conversion Rate. Ich drop mal ganz kurz die Zahlen. Auf YouTube werden das ja auch kurz einblenden. Am Ende des Tages habe ich mit dem Amazon's Choice Badge plus 17% Traffic gehabt. Bei einem Bestseller Badge plus 45%. Durchaus relevant beides. Holy shit. Beim Amazon's Choice Badge habe ich plus 25% Conversion Rate gehabt. Also plus 17% Traffic plus 25% Conversion. Brutal. Beim anderen Bestseller Badge plus 45%, as I said, Traffic Boost, aber nur plus 3% Conversion Rate. Ja. Es ist ganz wichtig zu wissen natürlich, dass ein Amazon's Choice Badge natürlich nur die Person sieht, wo über den entsprechenden Suchbegriff sucht. Dementsprechend muss man das durchaus relativieren. Aber ich glaube, die Key-Erkenntnis erstmal, dass man, wie viel es denn eigentlich bringt, schon mal sehr, sehr wichtig. Und in dem Vortrag waren de facto viel zu wenig Leute. Es wurde bei uns, wir haben letzte Woche auch nochmal gerade das nochmal kurz mit reingenommen intern. Das ist, glaube ich, unendlich spannend. Die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern können wir das beeinflussen? Was sind Beeinflussungsmöglichkeiten, die wir hier treiben können?
Gibt jetzt natürlich erstmal zwei Badges, dementsprechend zwei verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Zum Bestseller-Badge, ich glaube, da gibt es leider keinen direkten Way.
Klar,
Mehr Sales. Ja. Aber vielleicht als Mini-Tipp nochmal, weil das wirklich ganz viele vergessen. Es gibt so viele Kategorien. Es gibt so unendlich viele Kategorien und Unterkategorien bei Amazon. Wenn ihr in einer Kategorie seid, wo, ich sag mal, ein Red Bull drin ist, ein Cola drin ist oder, dann wechselt die Kategorie, wenn es möglich ist. Also ganz wichtig zu sagen, hey, muss ich in dieser Kategorie sein? Dann kann man ja über x mögliche Tools, sei es ein Emerlize, sei es ein Helium 10 und Co., schauen, wie weit ist denn der Bestseller-Batch Nummer 1 vom Absatz her, von meiner Absatzrate entfernt. Und dann kann man hoffentlich mit genügend Selbstreflexion einschätzen, ob man gerade aktuell in der Lage ist, dahin zu kommen, ohne fremde Unterstützung oder eben nicht auf diese Absatzrate. Und wenn ich merke, hey, keine Chance, die verkaufen einfach wirklich 100-mal mehr als wir, dass wir da irgendwie gerade hinkommen, steht die Chance sehr schlecht, dann wechselt die Kategorie. Probiert es in einer kleineren Kategorie, probiert es in einer anderen Kategorie. Es gibt viele Kategorien, wo man sich einreihen kann, und ein Bestseller-Badge bleibt ein Bestseller-Badge. Dementsprechend interessiert es, glaube ich, den Endkunden nicht, ob ihr in Kategorie A oder in Kategorie B den Bestseller-Badge habt.
Ja, voll. Ich in der Vergangenheit, man kann es sagen, jeder, der schon länger bei Amazon ist, ist mittlerweile ist ja schon in alter Schule, ist ja irgendwie so seit 2 Jahren wird das, oder noch länger wird das viel getrieben. In der Vergangenheit war oft dann ja dort die Frage, gut, bringt das jetzt wirklich was? Dadurch wird ja irgendwie auch ein bisschen Relevanzzeit darüber, vielleicht sogar eure Klickpreise, bla bla bla. Da wurde ja die interessantesten Spekulationen wurden da angestellt, ob das was bringt. Brauchen wir jetzt nicht mit Video darüber diskutieren, ich weise nochmal darauf hin, 45% mehr Traffic plus 3% Conversion Rate. Bei so viel mehr Traffic machen 3% dann doch auch noch mehr.
Richtig.
Ich glaube, den Tipp kann man auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Da kann man was dafür tun, wenn ich mit der Agentur eben arbeite. Agentur darauf hinweisen, ich soll eben kontrollieren, dass Set wild irgendwie Bestseller-Badges ändern. Das geht leider nicht. Kategorien ändern, sondern gezielt gucken, was man an Revenue etc. etc. Jetzt wird wild anfangen, das zu tun. Oder wenn eben nicht mit Agentur gearbeitet wird, dann das Ganze selber einmal analysieren.
Ja. Ich kann mal kurz erzählen, wie wir es machen. Wir machen es wirklich so, dass wir ein Sheet parat haben, wo wir dann wirklich verschiedene Kategorien scannen und dann auch wirklich sagen, hey, in Kategorie A hat der Bestseller, keine Ahnung, fiktiv gesagt 100 Sales, in Kategorie B 200, in Kategorie 300 und so weiter. Und das sehen wir ganz oft auch mal, dass wenn wir sagen, hey, wir haben aber gerade 150 Bestellungen im Monat, okay, dann wechseln wir in Kategorie A rein und sind relativ schnell, ein, zwei, drei Tage später, wirklich da schon Bestseller. Also da lässt sich relativ leicht aussuchen, in welche Kategorie sollte ich gehen. Muss natürlich irgendwo nicht zu weit entfernt sein, aber so lassen oder so geben wir uns, unseren Kunden das Ganze zur Verfügung. Und ich glaube, das ist auch die effizienteste, simpelste und effektivste Möglichkeit.
Also vor allem. Vielleicht noch ein Tipp, bevor das im Raum steht, da kann man ja nicht allzu viel tun. Also Möglichkeit 1, die man tun kann, eben genannt. Und am Ende des Tages, ich habe vorhin als Witz oder witzig gemeint, gesagt, Sales, 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 de facto ist das richtig. Ja. Am Ende des Tages muss ich fucking Sales machen. Und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, die ich da ansteuern kann. Wenn das, und das machen wir oft mit Kunden, wenn sie sagen, DSP, wir schießen nicht wild Top-Funnel DSP-Ads drauf, wie der eine oder andere. Das macht keinen Sinn. Aber wenn man da eben nur die 5% mehr Sales macht gegenüber der Konkurrenz und mal nicht vorbeikommt oder ähnliches, da kann sich das wirklich verdammt nochmal lohnen, wenn es so ein Retargeting oder sonst was ist. Also das auf jeden Fall mitnehmen. Da können wir aber gleich noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Noch ganz kurz zwei Sätze zum Thema Amazon's Choice, bitte.
Ja, auch da würde ich behaupten, kann man jetzt gar nicht brutalst viel tun. Was kann man da genau machen? Sauberes Advertising. Also im Endeffekt ein Amazon
Choice Badge.
Ja, in Amazon Choice gibt es auch nochmal mehrere Anforderungen und Gewichtungen, wer denn den Amazon Choice Badge bekommt. Das bedeutet, da zählen natürlich auch Reviews rein. Da zählen natürlich auch die Bestellges- oder die Liefergeschwindigkeit rein und. Im Endeffekt ist es aber der am meisten unter diesem Keyword gekauft wird.
Ja.
Und
Wieder Sales.
Und das ist eben in Anführungszeichen für mich ein Bestseller-Badge-Light-Variante, weil es auch hier wieder um sehr, 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 also von der Gewichtung her am stärksten um Sales geht, in einem kleineren Rahmen. Und da gehört halt sauberes Advertising dazu. Ihr müsst unter diesem Keyword sauber performen, ihr müsst sichtbar sein, ihr müsst verkaufen. Was kann man da machen? Logischerweise erstmal gucken, okay, unter welchem Keyword kann ich auch hier wieder ein Amazon Choice Badge erreichen? Wer steht denn da sonst noch? Und dann muss ich mich im Endeffekt natürlich vergleichen können. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich gebe hier Gas, ich möchte hier den Amazon Choice Badge erhalten und stehe eben ganz oben in den ersten vier SERPs, muss ich natürlich darauf achten, wer steht neben mir. Kann ich da konkurrieren, kann ich da nicht konkurrieren? Und auch hier finde ich immer, ist natürlich ein gewissen Selbstreflexion zum Produkt, zum Preis, zum Content, zur Qualität und so weiter gefragt, ob ich hier wirklich Chancen habe.
Oder sonst du einfach mal einen Adi an. Oder der Adi kann euch das innerhalb von einer Stunde Analyse ganz genau sagen.
So nämlich.
Und zwar objektiv, wo er denn da eigentlich steht. Nee, ich glaube, das ist vollkommen richtig. Man könnte jetzt, oder das ist de facto vollkommen richtig, nicht? Ich glaube, das ist de facto vollkommen richtig. Was man jetzt natürlich sich überlegen könnte, vielleicht geht man her, sucht sich die Top-Keywords raus, geht dann, dass es vor allem kosteneffizient ist, etc., von Amazon's Choice Badge zu Amazon's Choice Badge, monitort das Ganze sauber und kommt darüber zum Bestseller-Badge.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich die geilsten Punkte durch. Wir sind tatsächlich auch schon relativ lange. Ich würde jetzt einen relativ schnellen Abschluss mit dem Thema DSP noch machen. Wir haben es gerade schon angeschnitten. Es war tatsächlich auch ein Thema, das mehrfach genannt worden ist. Ein Thema USA wurde wie so oft regelmäßig genannt. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns. Wir haben so viele Expansionen zurzeit. Thema sauberes Controlling wurde sehr oft wieder genannt, wo gerade unsere Berater teilweise auch etwas gestutzt waren. Nicht gestutzt. Hilf mir aus. Überrascht waren, das Wort habe ich so. Danke für die Hilfe, Jungs.
Gerne.
Wie inkonsequent da teilweise dann doch gearbeitet wird. Aber das sind irgendwie für mich Standardthemen, die möchte ich jetzt nicht so weit ausführen. Oder sollten Standardthemen sein. Lass uns das ganz klar sagen. DSP reingehen. Ja.
Gut, in dem Fall übernehme ich das Wort. DSP, Demand Side Plattform, logischerweise oder beziehungsweise bekannt für Traffic außerhalb von Amazon. Man nennt es auch, wenn es meiner Meinung nach jetzt nicht dieselben Potenzialien hat, wie es reine PPC, nennt man es aber eigentlich immer den großen Bruder vom PPC zumindest.
Bei uns eine kleine.
Ja, richtig. Bei uns nennt man es trotzdem den großen Bruder.
Ist meistens komplizierter.
Ja, genau deswegen bei uns intern heißt oder ist es schon so benannt, weil er halt einfach höchst komplex ist. Das heißt, oder was meine ich mit höchst komplex? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten vom Audience Targeting, wo man quasi wirklich Zielgruppendefinitionen anstrebt und diese bewerben kann, also sowohl on als auch off Amazon, bis zu einem Retargeting, Remarketing, bis zu Videowerbung auf Twitch und einem Fire TV Stick, Audiowerbung und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, die man mit dem DSP anstreben kann und auch meiner Meinung nach sollte, zumindest Retargeting, weil es einfach nochmal deutlich genauer ist als typische Sponsored Display Ads in der Advertising-Konsole, hat aber auch eine gewisse Komplexität. Das Ganze.
Ja, ich vollkommen richtig. Es hat auch eine gewisse Komplexität. Und ich glaube, das ist der eine Grund, warum es oft mal gar nicht angegangen wird. Und ich war letzte Woche mit dem Adi in einem Call, letzte Woche war es, wo als Rückmeldung kam, als Adi gefragt hat, ja, wie sieht es aus mit DSP-Erfahrung und so weiter und so fort. Da wurde schon DSP gemacht mit einer anderen Agentur, aber halt ultra top von keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht mehr, aber wirklich desaströs. Und das hören wir so oft, wenn wir gerade mit in Analyse sind, mit Kunden einfach mal, potenziellen Kunden einfach mal quatschen, etc. Was dann Rückmeldung kommt, oft, ja, Amazon hat es mal gemacht, das war ein Roas von, oder ne, die und die Agentur hat es mal gemacht, das war ein Roas von. Man kann das nicht pauschalisieren, ob es klappt oder nicht, keine Frage. Aber das Ganze mal anzutesten und auch selber mal tief in die Daten reinzugucken und auch nicht einfach nur die finalen Zahlen dann von einem Amazon oder sonst wem sich zeigen zu lassen, sondern das hinterfragen, ich glaube, kriegsentscheidend, weil genauso wie ich bei einem normalen PPC ein Roas von 1 bekommen kann, kann ich auch beim DSP ein Roas von 1 bekommen.
Definitiv, ja.
Aber ich kann bei einem PPC eben genauso bei einem DSP auch einen guten Roas bekommen. Ja. Deswegen, ja, da bitte ein bisschen tiefer reingehen und damit hoffentlich ein Bestseller-Badge gewinnen und dann 45%, wenn wir gerade nachgucken, stimmt die Zahl, das stimmt, 45% mehr Traffic und 3% mehr Conversion Rate haben.
Und das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil über das DSP kann man wirklich gezielt sagen, ich targetiere beispielsweise, ich bin jetzt auf Platz 2 oder 3 in meinem BSR-Ranking, kann man wirklich nochmal sagen, hey, ein DSP kann nicht jeder nutzen. Das können eigentlich fast nur die nutzen, die quasi irgendwo einen Zugang durch eine Agentur haben und quasi nochmal ein Mindestbudget da oftmals zahlen müssen. Ich glaube, bei Amazon, ich hoffe, es ist die genaue Zahl, sind es mittlerweile 48.000, die quasi da investiert werden. Monatsbudget, Dankeschön. Und das ist halt eben schon spannend. Warum ist das Ganze spannend? Einfach nur mal als eine Möglichkeit zu nennen. Man kann quasi den Hauptkonkurrenten targeten und da wirklich sagen, hey, alle, die meinen Hauptkonkurrenten angeschaut haben, das Produkt aber noch nicht gekauft haben, das Ganze in den letzten 2 Tagen, die bekommen Werbung von uns. Ja. 2x am Tag. Und das ist halt eine Chance, wo man definitiv nutzen sollte, weil gerade, wenn man ein kleineres Lookback-Window von 2 Tagen einstellt, heißt es, es ist definitiv im Normalfall noch Kaufinteresse da.
Ja.
Es wurde noch kein passendes Produkt gefunden. Ja. Und es ist mein Hauptkonkurrent, was natürlich nochmal doppelt Spaß macht, wenn da was konvertiert. Dementsprechend
ist wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht für einen Bestseller, wenn nicht nur ich ein
sehr
habe, sondern auch der Kollege ein sehr weniger.
Richtig. Und deswegen sage ich, ist das definitiv manchmal auch so der letzte Schritt zum BSR, der da definitiv nochmal unterstützen kann, vor allem außerhalb von Amazon.
Wunderbar. Auch wieder mit dem Adi sprechen. Ich wiederhole es. Nein, vielen Dank. Waren, glaube ich, einige sehr spannende Punkte dabei, die man direkt umsetzen kann. Es ist doch etwas länger geworden, aber ich wollte es dann nicht abbrechen, weil ich glaube, die Insights teilweise wirklich saumäßig spannend waren. Und damit würde ich abschließen. Wir hören uns nächste Woche wieder zu unseren Amazon Weekly News oder zu einem Pod mit dem Jonas oder zu einem Podcast mit dem Adi und mir und einem spannenden Gast. Wer kommt da als nächstes, Adi? Kannst du ein, zwei Namen mal droppen.
Gerne. Nächste Woche ist der liebe Berend Heinz zu Gast. Und nächste Woche wird ausgestrahlt die Folge mit Martin Picard von Störtebeker.
Cool. Da war auch jetzt in der Vergangenheit waren auch zwei, drei echt cool, aber kann ich vielleicht nur einen kurzen, einen meiner Favorites so nennen. Das
genau.
Mit dem Ralf Hübner. Den würde ich auf jeden Fall nochmal dem einen oder anderen, vor allem wenn er ein bisschen Meta-Ebenen-Blick bekommen möchte, nochmal mitgeben, was war dein Favorite?
Genau, wenn man dann Marketing-Richtung schaut, war der Mario Sieger da von Dogs and Tiger, auch sehr spannende Folge. Genau, das war so.
Alten Podcast-Studio, da war die Tonqualität noch nicht so gut.
Das stimmt, ja.
Also wer auf
Qualität steht, aufgeschraubt. Deswegen seid uns verziehen, aber ab sofort mit toller Qualität.
Jonas, was war dein Favorite?
Der liebe Olli hat, der da war.
Gut, okay. Du hast erzählt, dann geht es sehr schön.
Das ist aber schon eine Weile her.
Das ist schon eine ganze Weile her.
Ja. Wunderbar. In dem Fall bis zum nächsten Mal.
Gerne reinhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, servus.